Du bist jetzt schon eine Weile dabei. Wie lange bist du beim Thema Trans therapeutisch tätig?
Ich glaube, die Frage kann man nicht so eindeutig beantworten. Ich habe seit 2013, soweit ich weiß, habe ich queere Bildung gemacht. Habe dann eben Schulworkshops gegeben, habe auch im AIDS-Hilfe-Kontext gearbeitet. Meine Therapieausbildung habe ich 2015 begonnen, auch schon relativ früh queere KlientInnen gehabt, bin Mitglied im VLSP geworden, habe da halt eben entsprechende Fortbildungen besucht. Und ich hatte auch schon im Rahmen der Ausbildung, hatte ich auch immer schon queeres Klientel, auch schon Transleute in Behandlung. Und seit ich 2020 aber approbiert bin und auch seit 2021 in der ambulanten Versorgung arbeite, hat sich im Grunde relativ zügig innerhalb weniger Monate auch ein Trans-Schwerpunkt herausgebildet, weil die Leute sich gegenseitig empfohlen haben und dann immer mehr Menschen auf mich zukamen, die genau danach gesucht haben.
Magst du uns ein bisschen was erzählen zu deinem Bezug zum Thema, vielleicht auch ein bisschen was zu deiner Haltung zum Thema?
Ja, ganz vorneweg, ich bin natürlich selber trans. Ich würde mich transmaskulin positionieren und habe entsprechend darüber auch einen Bezug zur queeren Community auch schon lange gehabt. Ich hatte mein erstes queeres Coming Out ungefähr im Alter von 15 Jahren. Das heißt, ich hatte immer ein Auge in die Richtung und entsprechend war irgendwie auch klar, dass das in meinem beruflichen Bezügen auch immer ein Thema sein würde. Ich habe halt früh gemerkt, dass queere Menschen anderen queeren Menschen mehr vertrauen und dass das eben auch affirmative Arbeit leichter geht, wenn man selber einen Bezug zum Thema hat.
Du benutzt das Stichwort affirmativ, das ist ja nicht unumstritten. Wie verstehst du selber affirmative Transarbeit?
Menschen in ihrem Sein und in ihrer Positionierung ernst zu nehmen. Auch darin ernst zu nehmen, wenn sie zweifeln oder wenn sie unsicher sind, aber auf jeden Fall ernst zu nehmen und mit dem zu arbeiten, was sie mitbringen und mit dem sie kommen. Und erstmal oder vielleicht auch gar nicht in Frage zu stellen, dass sie am besten für sich selbst wissen, wer sie sind und was sie möchten.
Kannst du einen Unterschied erkennen zwischen akzeptierender Arbeit? Ich komme ja aus der Suchttherapie. Für uns steht akzeptierende Arbeit mehr im Mittelpunkt und Affirmation eher so unter dem Gesichtspunkt, Menschen in einem bestimmten Anliegen zu bestärken. Würdest du diesen Unterschied so sehen oder würdest du ihn nicht so sehen?
Akzeptieren würde ich wahrscheinlich eher verstehen als es darf angebracht werden und ich kommentiere es nicht weiter. Affirmativ ist ja schon auch tatsächlich die Identität, die Position dieser Person auch einfach zu feiern und dem auch Raum zu geben und das auch, positiv zu framen.
Also du hast eine ganz klare Haltung zum Thema Trans im Sinne von einer positiven Unterstützung oder auch einen klaren positiven Bezug zum Thema.
Ja, das ergibt sich relativ leicht zum einen aus meiner eigenen Lebenswelt, aus meiner eigenen Erfahrung, aus der Erfahrung, die ich mit anderen Menschen gesammelt habe, davon, wie ich eben andere Menschen in ihrem Leben erlebe, aber durchaus ja auch mit philosophischen Bezügen oder halt eben auch aus dem wissenschaftlichen Diskurs heraus, ist die Schlussfolgerung eigentlich eine eindeutige, dass nämlich Transmenschen in ihrer Identität unterstützt werden sollten, Unterstützung benötigen und dass sie halt eben für sich am besten wissen und niemand anders für sie besser wissen kann, wer sie sind.
Nun ist es ja so, dass wir in Bezug auf sexuelle Vielfalt eine Entwicklung in den letzten 30 Jahren erlebt haben, die, so würde ich das mal wahrnehmen, zu mehr Akzeptanz geführt haben. Wir haben aber die gleiche Entwicklung im Kontext geschlechtlicher Vielfalt nicht, obwohl wir gerade ein Selbstbestimmungsgesetz in der Bundesrepublik beschlossen haben. Also geschlechtliche Vielfalt ist etwas, was zumindest in einem gesellschaftlichen Diskurs umstritten ist. Siehst du da noch Nachholbedarf?
Ja, ich musste kurz überlegen, aber ich würde sagen ja. Also da ist immer noch was zu tun, da ist immer noch einiges zu tun. Von meinem Gefühl her wird es schon auch besser. Man spricht offener über Dinge, mehr Menschen werden auch akzeptieren, mehr jüngere Menschen vor allem positionieren sich selber eben auch queer.
Nun ist ja ein Geschlecht haben kein Faktum, das sich in der Diagnostik erschließt, noch ist es ein Faktum, das vernünftigerweise therapiert wird. Und trotzdem haben wir ja eine Funktion oder den Therapeutin ist dann eine bestimmte Rolle zugeschrieben. Wie siehst du dieses Spannungsfeld?
Ich sehe das natürlich kritisch. Ich kann durchaus der Idee etwas abgewinnen, Menschen gut aufzuklären, ihnen eine gute Beratung anzubieten, ihnen dazu zu verhelfen, eine informierte Entscheidung zu treffen. Und zumindest in meiner Praxis läuft Differentialdiagnostik nicht so im Sinne von, ich prüfe, ob ich etwas finde, was besser erklären könnte, dass die Person sich trans verortet, sondern dass ich eher gucke, ob irgendetwas Gravierendes dagegen spricht, jetzt zu diesem Zeitpunkt Maßnahme XY in Angriff zu nehmen.
Nun wird ja trans ja im therapeutisch-wissenschaftlichen, ärztlichen Diskurs lineare Dynamik zugeschrieben. Also da wird so eine Transition gemacht hin, Kontext heteronormativer, cisnormativer Vorstellungen in der Gesellschaft. Und ein Ausbrechen aus diesen normativen Vorstellungen ist ja eigentlich in diesem Diskurs nicht vorgesehen. Wie stehst du zu solchen Prozessen oder Transitionen in so einem Kontext?
Ich würde sagen, dass so eine lineare Vorstellung von ich bin an einem Punkt und ich möchte zu einem Ziel und dann erreiche ich das, dass das natürlich sehr einfach und auch sehr dankbar ist. Dann hat man so eine ganz klare Idee von, wenn ich da ankomme, ist alles gut. Oder ich weiß genau, welche Schritte ich gehen muss, um bis dahin zu gehen und dann muss ich auch nicht weitergehen. Und ja auch für die Außenstehenden ist es ja auch eine einfache Vorstellung zu denken, okay, meine angehörige Person muss jetzt noch das und das machen und dann wird sie sich aber an dem und dem Punkt finden und ich kann mich darauf vorbereiten, dass die an diesem Punkt genau ankommen wird und da bleiben und zufrieden sein wird. Aber so funktioniert ja nichts im menschlichen Leben. Also Menschen gehen ja immer Schritte vor, gehen Schritte zurück, machen Umwege, probieren Dinge aus, die dann doch nicht richtig sind oder dann vielleicht halt eben die zu anderen Zielen, zu anderen Wünschen führen. Und das ist ja bei Transleuten eben gar nicht anders.
Nun gibt es ja in diesem Diskurs das Paradigma der Identität. Ist für dich eine Transition der Wechsel des Geschlechts?
Ich weiß nicht, ob man die Frage so stellen kann, ob das wissenschaftstheoretisch tatsächlich sinnvoll ist. Letztlich ist ja alles, was wir erleben, immer schon durch die Begrifflichkeiten und die Dinge, die wir vorher erfahren haben, vorgeformt. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass es etwas gibt, also dass es etwas, eine Essenz von Geschlecht tatsächlich gibt. Und das gibt es aber weder für das vermeintlich biologische Geschlecht oder das zugewiesene Geschlecht noch für das Transgeschlecht.
Gibt es denn in diesem Kontext überhaupt Binaritäten? Also ist Geschlecht binär und welche Bedeutung in diesem Kontext hätten dann Hormone? Ist Testosteron und Östrogen, wären das binäre Hormone aus deinem Verständnis und welche Rolle würden sie dann im Transitionsprozess spielen?
Ich denke nicht, dass in der Natur irgendwas binär ist. Alles, es kommt immer in Abstufungen und in Gradienten. Und manchmal ist es aber leichter, quasi zwei Kategorien zu bilden, um einteilen zu können, wann hört das eine auf und wann beginnt das andere, wann ist Tag und wann ist Nacht. Ganz unabhängig davon, ob man Geschlecht binär denkt oder nicht, haben ja Transmenschen in sich eine ganz klare Idee, in welche Richtung ihre Transition geht. Und es ist ja durchaus möglich und durchaus denkbar, natürlich im Rahmen, diesen Weg in diese Richtung so weit zu beschreiten, wie er sich halt eben gut und sinnvoll anfühlt. Von daher braucht man gar kein binäres Geschlecht, um eine Hormontherapie anzubieten, die erstmal grundlegend in binären Produktkombinationen besteht.
Aber welche Relevanz haben dann die Hormone? Geht es dann wirklich nur darum, sich gut zu fühlen?
Ich würde sagen, das ist ein wichtiger Aspekt und das ist auch einer meines Erachtens der wichtigsten Aspekte. Auch für die Menschen, die zum Beispiel ja Microdosing machen und die gar keine so von außen übermäßig sichtbaren Effekte dann entwickeln. Aber natürlich leben wir ja alle in Bezügen, in sozialen Bezügen und sind alle darauf angewiesen, dass wir von unserer Umwelt zumindest hinreichend, als dass wir erkannt werden wollen. Das heißt, natürlich ist ein valider Grund für eine Hormonersatztherapie, seinen Körper in eine Richtung zu verändern, die es anderen halt eben ermöglicht, dass man so wahrgenommen wird, wie man sich eben erlebt.
Nun erreichen nicht alle Menschen oder wollen es auch nicht erreichen oder können es auch nicht erreichen, ein binäres Passing. Und es gibt manche Menschen, die transitionieren wollen und sich nichts sehnlicher wünschen, als genau das zu erreichen. Manchmal ja auch mit erheblichen Klischees. Wie gehst du mit diesen Anliegen um?
Tatsächlich habe ich in meinem Lebensfragebogen, den ich den Menschen vor einer Indikationsstellung aushändige, tatsächlich genau diese Frage drin. Ich frage die danach, was sie tun werden, wenn sie die von ihnen angestrebten Transitionsziele nicht erreichen können und ob sie schon Ideen haben, was dann eine Lösung sein könnte. Und in einigen Fällen haben die Leute dann halt eben schon alternative Maßnahmen sich überlegt, die dann halt eben greifen würden. Und manche sagen halt aber eben auch, dass sie es gerne versuchen möchten, aber sicherlich für sich einen Weg finden werden, damit umzugehen, einen Trauerprozess zu durchlaufen, dass bestimmte Veränderungen nicht eintreten werden. Und andere sagen halt eben auch, nö, das wäre auch ein schönes psychotherapeutisches Thema, das könnte man dann ja nochmal bearbeiten und halt eben gucken, wie man sich mit etwas abfinden kann, was nicht mehr oder halt eben nicht zu erreichen ist.
Gibt es für dich Grenzen im Transitionsprozess, die du auch benennst und anthematisierst?
Einige von diesen Fragen sind ja uns glücklicherweise durch den GBA schon abgenommen worden oder durch den MDS. Bestimmte Maßnahmen werden ja einfach nicht bezahlt. Das heißt, da kommt man dann auch einfach schnell in Bereiche, wo es darum geht, ob Menschen sich diese Maßnahmen überhaupt leisten können. Und ich thematisiere aber in meinen Therapien durchaus Machbarkeit und durchaus Sinnhaftigkeit von bestimmten Eingriffen. Ich möchte auf der einen Seite quasi keine Angst schüren und quasi keine Befürchtungen wecken, die nicht realistisch oder nicht wahrscheinlich sind, aber auf der anderen Seite durchaus ja eine Aufklärung anbieten, die den Menschen dabei verhilft, eine für sich eine Risikoabwägung zu machen, Entscheidungen zu treffen, die für sie sinnvoll sind. Und na klar, es gibt eine ganze Menge plastische Eingriffe, die theoretisch machbar sind, deren Ergebnisse aber wirklich fragwürdig sind, wo es keine Studien eben zu gibt. Und da würde ich dann halt eben auch entsprechend zu beraten.
Ich würde vielleicht gern ein bisschen auf das Thema Neurodiversität, Autismus kommen. Magst du dieses Thema eingrenzen? Was denn, wenn ich diese Stichworte mal sage, was würdest du darunter verstehen und inwieweit bist du damit konfrontiert?
Ja, erster Gedanke wäre wahrscheinlich, seit ich einen Trans-Schwerpunkt habe, habe ich auch einen Autismus-Schwerpunkt und auch einen ADHS-Schwerpunkt. Ich habe tatsächlich relativ viele KlientInnen, die sich neurodivers positionieren würden, teilweise mit, teilweise ohne Diagnose, teilweise durch mich diagnostiziert. Ich würde sicherlich sagen, bei meinen transfemininen KlientInnen sind mindestens die Hälfte autistisch. Ist für mich halt kein Ausschlusskriterium für irgendetwas. So wie halt alle anderen Menschen halt eben kommen und ihre Themen mitbringen und ihre Eigenarten mitbringen, bringen halt auch neurodiverse Menschen die mit. Und man bezieht die im therapeutischen Kontext halt eben entsprechend mit ein. Und das war's dann im Grunde auch schon. Das ist gar nicht so kompliziert.
Ich sehe da ein Spannungsfeld. Trans ist ja etwas, was grundsätzlich mit Pathologisierung zu tun hat. Also Menschen, die trans sind, werden pathologisiert. Und es gibt ja, weiß nicht, ob du es gelesen hast, gerade eine Schweizer Psychiaterin oder Schweizer Psychoanalytikerin, das vom rechten Diskurs benutzte Thema Gehirnreifung angeführt, dass Transmenschen das Gehirn nicht gereift wäre und das wäre dann aber mit 25 doch erledigt irgendwie. Also es gibt da eine Pathologisierung, die ja aus meiner Sicht den Zweck hat, Transmenschen in eine Ecke zu stellen, als wenn Trans ja das Ergebnis einer wie auch immer gearteten Pathologie wäre. Und ich finde, persönlich finde ich das immer schwierig, bei dieser Pathologisierung mitzugehen. Siehst du da ein Spannungsfeld oder ist das aus deiner Sicht essentieller Bestandteil der Arbeit?
Ich habe zum Glück diese Publikation nicht gelesen und bin auch, glaube ich, ganz dankbar, die nicht gelesen zu haben. Klingt für mich ehrlich gesagt wie eine Variante oder ein aufgewärmter Diskurs um dieses neurogenitale Syndrom, wo es ja auch letztlich wenig Anhaltspunkte für gab und gibt. Ich finde generell die Idee davon, dass etwas, ich sag mal, Krankhaftes, etwas Pathologisches in sich schlecht ist, ist halt schon falsch. Ist ja durchaus denkbar, dass jemand einen Schlaganfall hat, danach halt sich transpositioniert, aber es ist ja nicht schlimm. Also es ist ja halt an sich nichts Problematisches, nur weil halt ein Ereignis passiert ist und jemand durch dieses Ereignis anders geworden ist, ist es ja nicht automatisch was Schlechtes. Menschen verändern sich ja auch zum Guten durch auch schlimme Ereignisse.
Naja, für mich ist schon wichtig, gibt es hier eine Abgrenzung oder siehst du einen Zusammenhang? Gibt es einen Zusammenhang zwischen Autismus und Trans und wenn ja, welcher?
Es gibt einen Zusammenhang, aber letztlich kann aktuell niemand erklären, wie der genau aussieht. Man stellt nur fest, es ist so. Man kann den Zusammenhang halt eben aus der einen Richtung deutlicher sehen als aus der anderen Richtung. Also es gibt halt eben nicht übermäßig viele autistische Menschen, die trans sind, aber von den Transleuten sind übermäßig viele Menschen autistisch. Ich würde tatsächlich vermuten, dass autistische Menschen, ich sag mal, schneller einen Schritt weiter sind, die überspringen viel schneller diese Stufe von so einem naiven Realismus, indem sie davon ausgehen, dass halt irgendwie Geschlecht etwas göttlich Gegebenes ist, etwas, was halt eben so ist und was man nicht verändern kann. Und die merken halt viel, viel schneller, wie viel von Geschlecht eigentlich Konstruktion ist und nicht so sein müsste, wenn man es nicht so haben wollte.
Du hast gesagt, du arbeitest affirmativ und ich würde schon sagen, dass wir Teil des Gatekeeping-Systems sind und aus meiner Wahrnehmung auch bisweilen gatekeepend sind. Wie siehst du das selber für dich und wo verortest du dich da?
Letztlich können wir es ja aktuell nicht nicht sein. Wir befinden uns ja wiederum auch in einem Spannungsfeld, in einem anderen Spannungsfeld, als sich die von uns behandelten Personen selbst befinden. Aber wir befinden uns ja im Spannungsfeld von auf der einen Seite die Idee zu haben von Menschen können ganz eigenständig für sich entscheiden, welche Maßnahmen sie ergreifen wollen. Und dabei brauchen sie allerhöchstens Beratung, wie sie diese Maßnahmen am besten angehen können. Und auf der anderen Seite, ich sage mal quasi gesetzlichen Vorgaben, ne? Es gibt halt eben entsprechende Leitlinien, wie man Leute behandeln sollte. Die Krankenkassen machen uns Vorschläge, nachdrückliche Vorschläge, wie man Leute behandeln sollte, was behandelt werden muss. Und da müssen wir uns ja letztlich auch irgendwie durchnavigieren und wir wollen ja auch nicht in eine rechtlich schwierige Situation halt eben kommen. Man möchte den Job ja schon auch weitermachen und nicht halt eben schon nach 5 Jahren halt irgendwie stranden. Und entsprechend müssen wir halt eben auch dieses Spannungsfeld halt irgendwie ertragen und gucken, wie wir da das Beste raus machen, wie wir da einen Kompromiss finden, der für alle Seiten hinreichend akzeptabel ist und halt eben auch aushalten, dass es an manchen Stellen halt eben nicht ist. Und in einer idealen Welt würden wir halt quasi allerhöchstens eine Beratung anbieten und danach die Leute ihre Maßnahmen ergreifen lassen. Aber in dieser idealen Welt leben wir halt eben gerade nicht und da müssen wir eben alle damit dealen, dass es ist, wie es ist. Und dadurch gatekeept man natürlich in gewissem Maße auf jeden Fall. Das Entscheidende ist ja halt eben nicht alles richtig zu machen oder alles perfekt zu machen, sondern das Entscheidende ist ja, dieses Wissen nicht aus dem Blick zu verlieren, das regelmäßig zu reflektieren und zu schauen, wie man halt eben die Machtdistanz zwischen sich und den behandelnden Personen möglichst minimal hält und wie man halt eben auch diesen Personen gegenüber transparent macht, warum man halt eben bestimmte Dinge tut oder halt eben unterlässt.
Wäre dann das idealisierte System das, was allen Wünschen, die die Menschen, die zu uns kommen, haben, nachkommt? Wäre das der Idealzustand aus deiner Sicht?
Das würde ich an dieser Stelle auf jeden Fall ungern alleine entscheiden müssen. Es wird an irgendeinem Punkt, wird es ja halt eben Begrenzungen geben müssen, weil halt eben es nicht realistisch ist, dass jeder Mensch jede körperverändernde Maßnahme machen könnte und man trotzdem weiterhin in einem Solidarsystem lebt. Aber wo man die Grenzen dann setzen würde, fände ich persönlich jetzt gerade schwierig zu beurteilen.
Gibt es Dinge, die du nicht machen würdest?
Ich denke schon, ja, es wird Sachen geben, da wäre ich raus, das würde ich nicht unterschreiben. Letztlich sind wir ja dazu angehalten, nach unserem besten Wissen und Gehwissen zu arbeiten. Und nur Dinge zu indizieren, hinter denen wir halt eben auch fachlich stehen können. Und wenn ich diese Maßnahme für gar nicht zweckdienlich halte oder für so gefährlich, dass ich halt quasi, dass dadurch auf jeden Fall Schaden maximiert und Nutzen reduziert wird, würde ich diese Maßnahme nicht indizieren. Ich muss ja abends auch noch irgendwie friedlich ins Bett gehen. Und ich würde das wahrscheinlich aber auch so sagen. Ich würde die Verantwortung zu mir nehmen und sagen, ich weiß, Sie wollen diese Maßnahme, aber ich kann die Ihnen nicht anbieten, weil ich da nicht hinterstehen kann.
Wäre denn dann eine idealisierte Welt, in der wir mit unseren Körpern, so wie sie sind, in unseren Geschlechtern, die wir nun einmal haben, einfach so existieren könnten, das einsame Inselproblem?
Ich würde sagen, das sind tatsächlich Dinge, die sich gar nicht unbedingt ausschließen, in beide Richtungen zu arbeiten, in die Richtung zu arbeiten, in einer Welt zu leben, in der Menschen einfach in dem, wie sie sind, mehr Akzeptanz erfahren und sich weniger schlimm finden müssen und weniger das Gefühl haben müssen, Veränderungen vornehmen zu müssen, um es irgendwie ertragen zu können. Und auf der anderen Seite in die Richtung zu arbeiten, dass Menschen die Veränderungen, die sie haben möchten und die sie benötigen, auch bekommen.
Das System, in dem wir arbeiten, ist nach wie vor und wird sicherlich auch auf Dauer gesehen sehr von Cis-Menschen geprägt sein, die sowohl im helfenden System tätig sind, als auch diejenigen, die Gesetze beschließen, die Kostenübernahmeanträge beschließen werden. Also von Menschen, die einen Blick von außen haben. Wie siehst du die weitere Entwicklung in diesem Spannungsfeld? Was wäre dein Wunsch? Was passiert? Du bist ja berufsorientiert, ja, bewegst du dich ja eher in so einem queeren Kontext. Ist das eigentlich ein Thema, was mehr in queere Hände gehört?
Ich glaube, dass es unweigerlich so kommen wird. Nach meinem Eindruck drängen mehr queere Menschen halt eben auch in Berufe im psychotherapeutisch-ärztlichen Bereich, was gut ist, was eine gute Entwicklung ist. Von daher wird es automatisch sich verändern in den nächsten Jahren. Ich würde jetzt nicht sozusagen aktiv Cis-Leute rausdrängen, um die durch Trans-Leute zu ersetzen, weil ich auch ganz doll davon ausgehe, einfach von meiner Haltung, von meinem Menschenbild, dass es Menschen gibt, die in hohem Maße empathisch und akzeptierend gegenüber Leuten sein können, die sehr, sehr, sehr anders sind als sie selbst, ohne dass sie diese Erfahrung halt eben jemals selbst machen mussten. Das wäre für mich auf jeden Fall auch ein wichtiges und ein entscheidendes Auswahlkriterium, halt eben bei Fragen zum Beispiel, wer in eine Therapieausbildung geht, viel, viel wichtiger als andere Dinge, weil das ist ja letztlich das Kernwerkzeug, weil auch wenn jemand trans ist, ist ja eine andere Transperson noch ein ganz, ganz doll anderer Mensch als man selbst und hat eine ganz andere Biografie hinter sich, hat einen ganz anderen Lebensweg vor sich und hat ganz andere Vorstellungen von sich und der Welt.
Aus meiner Wahrnehmung ist es so, dass wir in der Theoriebildung eine wirklich explizite Cis-Perspektive auf Trans haben, sowohl was die Pathologisierung angeht, als auch ja, was die Idee von wie Trans ist und sein muss zum Ausdruck bringt. Aus meiner Sicht ist es dringend notwendig, dass es auch in der Theoriebildung, auch in der Frage der Praxis, der gelebten Praxis, des Know-hows, das es gibt, da müsste es eigentlich doch ein selbstlernendes System geben. Das heißt, queere Kolleginnen müssten den queeren Nachwuchs ausbilden und es müsste vor allen Dingen aus meiner Perspektive auch in der Theoriebildung, du hast das Thema Autismus angesprochen, ich würde das Thema selbstverletzendes Verhalten spielt bei mir eine ganz zentrale Rolle, als im Übrigen auch durchaus als diagnostisches Kriterium. Da würde ich Akzente setzen. Wie siehst du die weitere Entwicklung? Siehst du da auch einen Bedarf, daran zu arbeiten, ja, dass Know-how zusammengebündelt wird und weitergegeben wird?
Ich glaube auch, dass das tatsächlich passiert. Also, ne, ich kann natürlich erstmal nur aus meiner eigenen Erfahrung sprechen, aber ich biete halt eben sehr gezielt Praktika eben an für queere PsychologInnen, weil ich genau das super, super wertvoll und wichtig finde. Und indem halt eben mehr von uns in die entsprechenden Positionen kommen, und das passiert ja nach und nach, haben wir halt eben auch mehr Chance, halt eben die zentralen Themen auch in Curricula zum Beispiel zu platzieren.
Unsere letzte berühmte Frage: Wenn du einen Wunsch frei hättest, welcher Wunsch wäre das?
Dass einfach mein Praxisumzug passiert ist, dass ich einfach Montag nach Hause komme und feststelle, meine Bücher sind schon rübergetragen worden.
Das war Emilian Janknecht, zu Recht einer der besten deutschen TranstherapeutInnen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, super gerne.
Tolles Gespräch mit Emilian war das. Und nun folgt das Gespräch mit Christoph Dorn. Man erkennt sofort, dass er sein Geschäft versteht und dass er nicht umsonst so einen guten Ruf hat. Und was ich auch sehr spannend fand, mit ihm über die Möglichkeiten, auch nach einer längeren Testosteronbehandlung doch noch Kinder zu bekommen, zu sprechen. Da hat er einige spannende Informationen gegeben.
Ja, und es ist einfach auch großartig, dass man mit ihm quasi über alles reden kann. Also, dass er nicht besonders erschrocken ist, wenn Klientinnen nicht den goldenen geraden Weg gehen wollen, sondern dass man auch mal so zwei Schritte rechts oder links davon gehen kann und mit ihm darüber gut sprechen kann. Und dann das jeweils Richtige für die Person findet. Und zwar so, dass es eben medizinisch auch durch durchaus angemessen ist. Und das finde ich gut. Das kann man nicht bei jedem Arzt. Und das spricht einfach auch für ihn. Und darum gehen die Klientinnen einfach auch gerne zu ihm.